Die Predigt, die wir heute nun hören dürfen, hat als Grundlage Psalm 17. Und dort heißt es: Herr, höre die gerechte Sache, merk auf mein Schreien, vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Sprich du in meiner Sache, deine Augen sehen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest nichts. Ich habe mir vorgenommen, dass mein Mund sich nicht vergehe. Im Treiben der Menschen bewahre ich mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen, dass meine Tritte nicht gleiten. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede. Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die dir vertrauen gegenüber denen, die dir vertrauen gegenüber denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, vor meinen Feinden, die mir von allen Seiten nach dem Leben trachten. Ihr Herz haben sie verschlossen, mit ihrem Mund reden sie stolz. Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns. Ihre Augen richten sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen. Gleich wie ein Löwe, der nach Raub lechzt, wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Errette mich vor dem Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr teilhaben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Herr unser Gott, so danken wir dir auch heute, dass du dich in deinem Wort offenbarst, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir es auch gemeinsam lesen und lernen dürfen. Und so bitten wir dich auch heute, hilf du uns und wirke durch deinen Geist, auf dass wir dein Wort recht verstehen. Amen. Unser Bruder Kurt hat diese Predigt überschrieben mit „Das Gebet des Gerechten“. Die Überschrift dieses Psalmes heißt einfach „Ein Gebet von David“. Und oft sagen die Überschriften mehr aus über die Umstände, in denen sie entstanden sind. Zum Beispiel, als er in der Höhle war, auf der Flucht vor Saul oder ähnlich. Hier erfahren wir nichts dergleichen. Die meisten Psalmen Davids entstanden in einer bestimmten Situation und sie waren zuerst seine persönlichen Gebete. Aber da die Psalmen in einer poetischen Form, also wie Gedichte, verfasst sind, können wir davon ausgehen, dass David später noch einmal daran gearbeitet hat. Er hat wohl kaum auf der Flucht vor Saul, während er sich in der Höhle versteckt hielt, wohlformulierte Gedichte geschrieben. David hat sie aber danach in dichterischer Form verfasst, weil er sie unter Gottes Leitung für den Gottesdienst erhalten wollte. Darum heißt es auch manchmal in der Schrift „für den Chorleiter“ oder ähnlich. Was ich damit sagen möchte ist, die Psalmen, diese Gebete sind uns gegeben, damit wir sie selber beten, was wir ja auch im Gottesdienst tun. Und wir sollten das auch zu Hause tun, wenn wir beten. Wir beten am besten, wenn wir mit den Worten beten, die Gott in seinem Wort für uns bereitgestellt hat. Aber wir sollen sie auch nicht einfach nur so herunterbeten, ohne zu denken, wie das vielleicht manchmal geschieht. Die Worte sind mit viel Sorgfalt so gewählt, damit sie sich einprägen und wir darüber nachdenken, wie und was wir beten. Es ist wichtig, dass wir mit den richtigen Worten und auch in der richtigen Haltung beten. Es wird manchmal gesagt, es kommt nicht darauf an, wie und was du betest. Hauptsache, es kommt von Herzen. Menschen werden ermutigt, einfach auszusprechen, was in ihnen ist. Damit bin ich nur bedingt einverstanden. Sicher soll unser Herz, soll unser Gebet von Herzen kommen. Und wir sollten nicht beten, was wir nicht auch meinen. Aber der Herr Jesus sagte seinen Jüngern auch, dass sie nicht einfach drauf losplappern sollen und nur viele Worte machen sollen, wie die Heiden. Dann, nachdem er dies den Jüngern gesagt hatte, gab er ihnen ein vorformuliertes Gebet zum Lernen. Eine junge muslimische Frau sagte mir einmal, sie bete gar nicht, weil sie Angst habe, es falsch zu machen. Man müsse doch ganz korrekt beten. Man müsse erst lernen, wie das zu tun ist. Natürlich glaube ich nicht, dass sie recht hat, darum gar nicht zu beten. Aber sie hat zumindest gesehen, dass man sich Gott nicht auf jede erdenkliche Art nähern kann. Wir wollen also von David durch diesen Psalm lernen, wie der Gerechte richtig beten kann. Dieser Psalm ist Davids Gebet in der Bedrängnis. Also können wir im Besonderen lernen, wie man in der Bedrängnis beten kann. Es sind drei Teile. Die Voraussetzung für erhörliches Gebet, dann was der Gerechte betet und wie das Gebet des Gerechten erhört wird. Das Wichtigste zuerst. David hat erkannt, dass der betet, ein Gerechter sein muss. Ein Mensch, der Gott nicht fürchtet und der sich partout nicht nach seinem Willen richtet, kann nicht erwarten, dass Gott ihn hört. Das lernte David schon von Hiob und davon, wie Gott mit ihm handelt. Hiobs Freund Elihu, der weiser war als seine anderen Freunde, sagte: Unter großer Bedrückung schreien sie, vor dem Arm der Mächtigen rufen sie um Hilfe, aber keiner sagt, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge schenkt in der Nacht, der uns verständiger macht als die Tiere der Erde und weiser als die Vögel des Himmels. Da schreien sie, doch er antwortet nicht, wegen des Übermutes der Bösen. Jesaja sagt zu Gottes ungehorsamen Volk in Jesaja 1, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Und Davids Sohn Salomo schreibt in den Sprüchen, fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Ein Blinder, dem der Herr Jesus die Augen geöffnet hatte, bestätigt diese Wahrheit im Johannesevangelium. Wir wissen doch, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. So sehen wir, dass es wichtig ist, dass wir uns zuerst klar darüber werden, ob wir überhaupt bereit sind, im Gebet zu Gott zu kommen. David ist das vollkommen klar. Und darum zeigt er uns in seinem Gebet, mit welcher Vorbereitung er seine Bitte vorträgt. Er beginnt sein Gebet so: Herr, die Sache, um die ich dich bitte, ist gerecht, denn mein Gewissen ist rein. Du siehst mein Herz und weißt, dass ich keine falschen Absichten habe. Du siehst, dass auch mein Reden rein von Falschheit ist und dass meine Wege, meine Taten nach deinem Wort ausgerichtet sind. Mit anderen Worten sagt David, dass er ohne Tadel ist im Denken, Reden und Handeln. Das ist die Voraussetzung, dass wir rechnen dürfen, dass Gott unsere Gebete erhört. Das lässt die Frage aufkommen, können wir das wirklich jemals schaffen? Wenn wir unser Herz ehrlich prüfen, müssen wir doch sagen, wir sind niemals ohne Sünde in unserem Denken, Reden und Handeln. Wie können wir jemals diesen hohen Standard erreichen? Zuerst müssen wir erkennen, dass David hier nicht sagt, dass er ohne Sünde ist. Er weiß, dass er das nicht ist. An anderer Stelle bekennt er das ganz deutlich. Psalm 50, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Psalm 25, sieh mein Elend an, vergib alle meine Sünden. Psalm 38, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Und Psalm 40, meine Sünden haben mich erreicht. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Auch in unserem Psalm betet er in der Hoffnung auf Gottes Gnade. In Vers 7, erweise wunderbar deine Gnade, du Retter, derer, die sich bergen bei deiner Rechten. Um Gottes Gnade bittet nur jemand, der weiß, dass er es nicht verdient hat, dass Gott gut zu ihm ist und ihm hilft. Der Einzige, der aufgrund seiner Sündlosigkeit, aufgrund seiner vollkommenen Gerechtigkeit erhört wird, ist Christus. Die Psalmen sind ja eigentlich die Gebete Christi. David ist der Typus, das Vorbild Christi. Und eigentlich können wir darum sagen, dass David im Namen des Herrn Jesus Christus betet. Wer im Namen Jesu betet, der weiß, dass er erhört wird, weil er in Christus ist. Das heißt, die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes ist ihm von Gott angerechnet und zugeeignet worden. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. Und ein Kapitel später, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Dadurch, dass Gott uns in Christus seine Gerechtigkeit geschenkt hat, stehen wir als Gerechte vor Gott. Und als solche dürfen wir beten. Dennoch müssen wir als solche, die gerecht gesprochen sind, unsere Haltung und unsere Motive beim Beten prüfen. Der Apostel Jakobus warnt uns vor einer schlechten Motivation beim Beten. In Jakobus 4 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Thank you. Nachdem David sich vergewissert hat, dass er in der richtigen Haltung vor Gott kommt und ausgesprochen hat, dass er in seinem Gebet auf Gottes Gnade vertraut, was betet er dann? Es ist eigentlich die Bitte, die uns unser Herr auch im Unser Vater gegeben hat. Erlöse uns von dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen. Im Davids Fall ist das Böse, oder besser der Böse, seine Feinde, die ihn verfolgen und ihn zerstören wollen. Bewahre mich wie den Augapfel. Birg mich im Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Der Gerechte leidet unter Bedrängnis der Feinde des Herrn. Die Feinde Davids, das sind nicht lediglich politische Gegner, sondern sie sind Davids Feinde, weil er der Gesalbte Gottes ist. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass David hinter ihnen den einen Feind sieht. Verse 10 und 11 beschreibt er das Handeln seiner Feinde und nennt sie zuerst in der Mehrzahl. Mit ihrem Mund reden sie aus Anmaßung. Jetzt haben sie uns umringt. Sie richten ihre Augen darauf, uns zu Boden zu strecken. Dann in Vers 12 geht er zur Einzahl über. Er ist gleich einem Löwen, gierig nach Raub und wie ein Junglöwe, der im Versteck sitzt. Diesen Löwen, gierig nach Raub, den kennen wir, nicht wahr? Der Apostel Petrus identifiziert ihn. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Was David hier schon ansatzweise beschreibt, das wird uns im Neuen Testament ausführlicher erklärt. Nicht Menschen sind der eigentliche Feind, den wir bekämpfen, gegen den wir beten sollen. In Epheser 6 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit und der Himmelswelt. Und im 2. Korintherbrief, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. In diesem Kampf sind wir nicht stark genug, um selber den Feind zu besiegen. Und darum ruft David den Herrn an, dass er ihn durch seine Macht besiegt. Steh auf, Herr, tret ihm entgegen, wirf ihn nieder, rette meine Seele vor dem Gottlosen durch dein Schwert. David sieht als Prophet, vielleicht ohne es völlig zu wissen, den geistlichen Kampf voraus, in dem wir als Kinder Gottes stehen. Und wenn er von Gottes Schwert schreibt, das den Feind unserer Seele besiegt und wir gerettet werden, dann muss uns das an das geistliche Schwert erinnern, das Paulus im Epheserbrief nennt. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort, das den Feind besiegt und unsere Seele rettet, das ist Christus. Er hat den Satan besiegt und ihm seine Macht über uns genommen, so dass wir nicht mehr unter seiner Knechtschaft und unter der Knechtschaft der Sünde sein müssen. Und das Schwert des Geistes ist auch Gottes geschriebenes Wort, durch das der Heilige Geist uns in aller Wahrheit führt. Es ist uns in die Hand gegeben, damit wir mit dieser Wahrheit umgehen und sie gegen die Lügen des Feindes halten. Die Lüge ist schließlich die Waffe in Satans Hand, mit der er die Menschen ins Verderben führt und auch die Kirche bedroht. Die Gottlosen, die David und auch uns bedrohen, sind von ihm betrogen. Sie sind seine unwissenden Sklaven und Werkzeuge. David sagt zwei Dinge über sie, die das zeigen. In Vers 10, sie verschließen sich mit ihrem Fett. Und Vers 14, ihr Teil im Leben ist von dieser Welt. Das Fett wurde gebraucht, um Dinge zu imprägnieren, sie wasserdicht zu machen. Und so sind die Herzen derer, die vom Satan betrogen werden, imprägniert, dicht, so dass nichts eindringen kann. Wenn Gott zu ihnen spricht, hören sie es zwar äußerlich, aber sie lassen nicht zu, dass das Wort in ihnen eine Veränderung bringt. Und ihr Teil im Leben ist nur von dieser Welt. Sie leben nur für die irdischen Dinge, suchen ihren Anteil am Leben nur darin, was diese Welt zu bieten hat. Wenn David zu Gott betet, dass er vor ihnen bewahrt wird durch das Schwert Gottes, dann heißt das vor allem auch, dass er vor ihrer Art zu leben bewahrt werden soll. Die Bewahrung vor dem Feind ist Bewahrung davor, so wie er zu werden. Am Ende seines Gebets ist David gewiss, dass er erhört werden wird. Es wird vielleicht nicht so erhört, wie er es am Anfang erwartet. Und das ist oft so mit unseren Gebeten. Gott erhört sie aber oft nicht in der Weise, wie wir es gern hätten. Und wir bitten oft um so kleine Dinge. Wenn wir das Ende des Psalmes anschauen, dann erkennen wir, dass Gott nicht die äußere Situation, sondern die Sichtweise von David verändert. Solange diese Erde besteht, lässt Gott die Gerechten und die Gottlosen nebeneinander stehen. Vers 14 zeigt, dass er den Menschen, die nichts weiter suchen als die Güter dieser Welt, auch nichts anderes gibt. Ihr Teil ist von dieser Welt und damit füllst du ihren Bauch, sagt David. Als die Israeliten, nachdem Gott sie aus Ägypten geführt hatte, gegen Gottes Führung rebellierten und jammerten, in Ägypten hatten wir Fleisch zu essen. Wir wollen nicht immer nur das Manna, das Brot vom Himmel, also Gottes Wort haben. Da überschwemmte Gott sie mit Fleisch, bis es ihnen zu den Ohren herauskam. David sagt, du füllst ihren Bauch, sodass sie ihren Kindern den Rest hinterlassen. Das heißt, sie gehen dahin und haben nichts mehr von dem, was sie hier so dringend suchten. Die Dinge dieser Welt bringen dich nicht über diese Welt hinaus. David hingegen sagt von sich selbst, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bild. Er spricht vom Erwachen nach dem Tod, vom ewigen Leben. Die Gläubigen, die durch Christus gerechtfertigt wurden, werden auferstehen, um sein Angesicht zu sehen. Sie werden gesättigt werden mit Gottes Bild. Das ist die Hoffnung, die Erwartung, die wir haben dürfen. Unsere Hoffnung ist nicht nur, dass Gott unsere irdischen Feinde entfernt. Das wäre viel zu wenig. Wir werden sie noch eine kleine Zeit um uns haben. Aber mit der Hoffnung, die wir haben, auf die ewige Herrlichkeit, können wir gelassen durch die Widerstände dieser Welt gehen. Und wir müssen nicht neidisch auf die Vorteile schielen, die die Gottlosen scheinbar genießen können. Sie haben nicht mehr als das. Und es wird sie nicht wirklich befriedigen. Wenn wir, wie David, diese Sicht geschenkt bekommen, es wirklich erkennen, wie wunderbar unser Teil im Leben ist, dann werden sich unsere Gebete auch nicht mehr so sehr um die irdischen Dinge drehen, sondern vielmehr nach dem Vorbild des Apostels gestaltet sein, der bittet in Epheser 1, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Amen.